Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Restaurier-Podcasts. Wir sind Anna
und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien.
Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung.
Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen. Als Thema für unsere heutige Folge haben wir wieder etwas passend zur Jahreszeit gewählt. Es ist Winter und ich habe das Gefühl, im Vergleich zu den vergangenen Jahren hat es heuer in Wien extrem viel geschneit. Auch wenn ich heute rausblicke, ist alles wunderschön verschneit, also wirklich Winter Wonderland. Aber was natürlich damit einhergeht, ist, dass auch sehr, sehr viele Schneeräumfahrzeuge unterwegs sind und natürlich in der Stadt sehr viel Salz gestreut wird. Ich habe da letztens einen Artikel gelesen, Anna, ich habe ihn dir weitergeleitet, wo kritisch hinterfragt wurde, ob so viel Salz denn eigentlich sinnvoll ist, gut ist, welche Auswirkungen es auf die Natur hat, im Speziellen auch auf Tier und Mensch. Und in einem Nebensatz wurden auch die Auswirkungen auf unsere Denkmale erwähnt. Aber es war halt nur ein Nebensatz. Und dann haben wir uns irgendwie gedacht, ja, aber Salze sind eigentlich schon ein wirklich ernstzunehmendes Problem in der Baudenkmalpflege. Und deshalb widmen wir unsere heutige Folge den Salzen.
Ganz genau. Und zwar möchten wir den Fragen nachgehen, was sind Salze?
Woher kommen sie?
Wann werden Salze zu einem Problem?
Wie erkenne und bestimme ich einen Salzschaden?
Und kann man sie wieder loswerden? Fragen über Fragen, würde ich sagen. Und wenn euch jetzt gedacht habt, Salz in der Baudenkmalpflege klingt doch spannend, dann bleibt doch dran, weil wir versuchen, euch Antworten auf all diese Fragen in unserer heutigen Folge zu geben. Und Martina, ich würde sagen, wir starten gleich bei Frage Nummer 1. Was sind Salze? Ja, Salz, ich würde sagen, Speisesalz kennen wir alle aus der Küche. Das nehmen wir gerne zum Würzen von unseren Gerichten. Und auch Salze als Stoffe sind uns aus der Chemie bekannt. Und ohne jetzt irgendwie einen Zeitsprung in den Chemieunterricht unternehmen zu wollen, fände ich es trotzdem sehr wichtig, über ein paar Grundlagen zu sprechen. Weil wir müssen uns bewusst werden, erst wenn wir wissen, was ein Salz ist, wie es aufgebaut ist, wie es tickt, also wie es sich verhält, erst dann können wir später in unserer Schadensanalyse verstehen, wie erkenne ich einen Salzschaden, warum verhält sich das Salz so, wie kann ich es richtig interpretieren und vor allem, wie stimme ich dann meine Maßnahmen darauf ab. Ich sag's gleich, ich bin eigentlich in Chemie überhaupt nicht fit und ich versuche das in Kürze darzustellen. Und wenn jetzt Salze nicht so einen großen Schaden anrichten würden, finde ich sie auch ziemlich cool, weil wusstest du, Martina, dass Salze auch elektrischen Strom leiten können? Habe ich schon mal in der Schule gehört, aber wie ich das dann noch einmal gelesen habe, habe ich mir gedacht, ach ja, stimmt, genau, da war ja was. Also, Salze sind eigentlich Stoffe bzw. Verbindungen, die aus Ionen bestehen. Und Ionen sind elektrisch geladene Moleküle oder Atome. Ich glaube, jeder von uns hat noch das Atommodell aus der Schule vor Augen. Wir haben einen positiv geladenen Kern, der aus Protonen besteht, und eine negativ geladene Hülle, die aus Elektronen besteht. Und wenn jetzt die Anzahl von Elektronen und Protonen gleich sind, dann haben wir ein neutrales Teilchen. Okay, easy. Aber das Atom kann seine Elektronen abgeben oder aufnehmen, wodurch sich dann die Ladung verändert. Wir haben dann unterschiedlich geladene Teilchen. Nämlich wenn Elektronen abgegeben werden, das können wir uns irgendwie so vorstellen, wenn jetzt so die minus geladenen Elektronen aus der Hülle verschwinden, dann haben wir einfach mehr Protonen im Kern, also mehr Plus. Und dadurch wird es ein positiv geladenes Teilchen, das nennen wir dann Kation. Da schreibt man dann ein Plus am Ende des Elementennamens, also zum Beispiel bei Natrium ist es dann Na+. Und das Gleiche funktioniert auch andersrum, Atome können auch Elektronen aufnehmen. Dadurch sind einfach mehr Elektronen vorhanden, weshalb wir dann ein negativ geladenes Atom erhalten, das nennen wir dann ein Anion. Schreibt man dann mit einem Minus, wie zum Beispiel bei Chlor, ist es dann Cl-. Und wenn ihr euch jetzt vielleicht gefragt habt, wohin diese ganzen Elektronen wandern, das ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt, weil so kommen jetzt diese Salze zustande. Nämlich, wenn jetzt ein Atom ein Elektron abgibt, wird es von einem anderen Atom aufgenommen. Es finden sich natürlich die Atome, die dann kompatibel sind, weil wenn jetzt das Natrium ein Elektron abgibt, wird es von einem Chloratom aufgenommen und es entsteht Natriumchlorid, unser Speisesalz oder unser Streusalz. Und wenn gerade diese Verbindung entsteht, sind die Ladungen wieder ausgeglichen und es entsteht eine sehr stabile Verbindung. Also, was wir jetzt einfach für unsere Folge wissen und behalten müssen, ist einfach die Info: Salze sind Stoffe, die aus Ionen bestehen. Genau gesagt Ionenverbindungen, die bestehen aus positiv geladenen Kationen und negativ geladenen Anionen. Und diese Ionenverbindungen entstehen durch Elektronenauf- oder Abgabe und es finden sich immer zwei Atome, die sich einfach super gut ergänzen und einen Ladungsausgleich haben. Deswegen sind sie sehr stabil und kommen für uns als bauschädliche Salze immer dieselben Player vor. Also bei den Kationen haben wir immer Calcium, Magnesium, Kalium und Natrium und bei den Anionen haben wir immer Chloride, Nitrate, Sulfate und Carbonate. Und daraus entstehen halt immer die üblichen verdächtigen Verbindungen wie Calciumsulfat, Natriumchlorid, Kaliumnitrat, Magnesiumchlorid und so weiter. Da gibt es eine ganze lange Liste. Aber nicht nur dieses Verhalten finde ich eigentlich sehr interessant. Was für das Schadensausmaß weitaus wichtiger ist, ist eigentlich eine weitere Eigenschaft, ihre Löslichkeit. Martina, magst du das vielleicht erklären?
Ich werde mein Bestes geben. Du hast ja vorher schon die wichtigsten Anionen und Kationen genannt. Und prinzipiell, was wir auch unterscheiden in der Baudenkmalpflege, ist leicht und schwer lösliche Salze. Und da spielt eben die Löslichkeit eine große Rolle. Mit der Löslichkeit beschreibt man eine bestimmte Menge an Salz, die bei einer bestimmten Temperatur in Lösung bleiben kann. Wenn man jetzt die maximale Konzentration an Salz in dieser Lösung erreicht, spricht man von einer gesättigten Lösung. Es ist eigentlich dann ein recht stabiler Zustand. Außer es ändert sich ein Parameter, sprich es kommt mehr Wasser hinzu, Wasser verdunstet, die Temperatur sinkt oder neue Salze werden zugeführt, speziell wenn eben Wasser verdunstet, die Temperatur sinkt oder neue Salze zugeführt werden, kommt es zu einem Auskristallisieren der Salze, weil die Lösung übersättigt wird und wir haben Salzkristalle. Wenn ihr schon länger zu unseren Hörerinnen und Hörern gehört, habt ihr uns sicher schon mal über den Frost-Hau-Wechsel reden hören. Da ist ja diese Änderung des Aggregatzustands von Wasser von flüssig zu fest, wo sich auch Eiskristalle bilden, auch ein ähnliches Problem wie bei den Salzen, weil wenn Salze kristallisieren, nehmen sie an Volumen zu. Wenn das in den Poren eines Natursteins beispielsweise passiert, kann das Druck auf die Porenwände ausüben und es kommt zu Mikrorissen, es kann zu einer Entfestigung des Materials kommen oder zu Schalenbildung und weiteren Problemen. Das heißt, diese Löslichkeit, dieser Übergang des Aggregatzustandes von gelöstes Salz zu auskristallisiertes Salz ist dieser Schadensmechanismus, der für uns ein Problem darstellt. Jetzt habe ich vorher von leichtlöslich und schwerlöslichen Salzen geredet. Bei leichtlöslichen Salzen ist es so, die sind sehr hygroskop, also ziehen Wasser aus der Luft an, damit sie in Lösung gehen können. Das ist auch der Grund, warum wir in unser Speisesalz, wenn wir eine, sage ich mal, recht feuchte Küche haben, gerne Reis hineingeben, weil sonst unser Salz da klumpen würde. Und der Reis aber das verhindert, weil er noch hygroskoper ist als das Salz. Also leichtlösliche Salze ziehen Wasser sehr gerne an, gehen sehr gerne in Lösung und das sieht man dann an den Denkmalen dadurch, dass es dauerfeuchte Bereiche gibt, also dass dort wahrscheinlich eine Salzbelastung vorliegt. Schwerlösliche Salze ziehen ebenfalls gerne Wasser an, aber sie wollen nicht in Lösung gehen wie die leichtlöslichen, sondern sie bauen das Wassermolekül in ihr eigenes Kristallgitter ein und nehmen dadurch ebenfalls an Volumen zu, nämlich sehr, sehr viel. Ich glaube, zwischen 2- und 4-fach, vielleicht sogar 5-fach, so genau habe ich es jetzt nicht im Kopf, aber sie werden sehr, sehr viel größer und mit dieser Volumenszunahme haben wir eben wieder ähnliche Probleme, wie ich vorher genannt habe, der Druck auf die Porenwände, die Risse, die Schalenbildung, die Entfestigung und so weiter. Ja, und nachdem wir jetzt den Theorieteil hinter uns gebracht haben, kommen wir zu unserer nächsten Frage, nämlich, woher kommen Salze? Also Salze können eine Vielzahl an Quellen haben. In erster Linie würde ich sagen, Salze sind ein Problem für Objekte im Außenbereich, weil dort die meisten Salze eingebracht werden. Aber Salze können sich genauso auf Textilien oder Gemälden finden, wo man sie vielleicht nicht gleich vermuten würde. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn diese Objekte oder Kunstwerke ungünstig gelagert wurden, sprich in einem salzbelasteten Keller, in einem salzbelasteten Depot. Oder Salze können auch eingebracht werden, wenn Objekte oder Oberflächen mit ungeeigneten Materialien und Medien im Zuge von vorangegangenen Restaurierungen behandelt wurden. Dazu werden wir später noch genauer kommen. Aber prinzipiell Salze kann man auf Steinobjekten, Gebäude aller Art, auf Metallobjekten, auf archäologischen Bodenfunden finden, auf Holzobjekten, eben auf Gemälden, Textilien, also Salze sind omnipräsent. Aber was sind denn so typische Salzquellen in der Stadt, Anna?
Du hast es ja schon eingangs in der Folge erwähnt, eben Anlass ist natürlich das Streusalz, das jetzt im Winter eingebracht wird. Das ist eben ein Feuchtsalz, eine Mischung aus Natriumchlorid und Sole. Aber Salze können auch aus den Baumaterialien selbst kommen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man jetzt nicht so leicht vermuten würde. Denn zum Beispiel Gips- oder zementhaltige Baustoffe enthalten sehr viel Sulfat. Das heißt, wenn größere Ausbesserungen stattgefunden haben mit zementhaltigen Baustoffen, wie bei jetzt Zementputz oder Zementfugen, dann kann man oft in den Randbereichen Salzausblühungen feststellen. Also achtet mal darauf. Sonst können Salze als Nebenprodukt von mikrobiologischer Aktivität entstehen. Also das heißt, überall, wo wir Oberflächen haben, wo wir Algen, Flechten, Bakterien oder so vorfinden, bilden sie im Zuge ihrer Stoffwechselprozesse Nitrate aus. Wir haben natürlich Salze aufgrund von menschlichen oder tierischen Ursprungs, nenne ich jetzt einmal. Also natürlich haben wir Nitratbelastung durch Urin, aber wir haben auch viele Phosphate aufgrund von Taubenkot. Ansonsten haben wir natürlich Salze aus der Bodenlösung. Also gerade in der Stadt, zum Beispiel bei Kirchen, wurden ja daneben die Böden ja als Friedhöfe genutzt. Und da haben wir natürlich eine extreme Salzbelastung. Aber auch wenn wir jetzt an die Landwirtschaft denken, also Kulturböden, landwirtschaftlich genutzte Böden, sind natürlich auch vorbelastet. Das heißt, man muss immer auch schauen, wie war das jeweilige Bauwerk genutzt? War es eben ein Friedhof oder war es ein Salzlagerort? War es ein Abort? Ist es etwas landwirtschaftlich genutztes? Oder aber auch, Salze können natürlich auch als Produkt einer Reaktion zwischen einem Baustoff und von Luftschadstoffen entstehen. In unserer Luft haben wir verschiedene Luftschadstoffe gelöst und die werden dann durch den Regen auf unsere Oberfläche gebracht. Und wenn einmal diese Schadstoffe dort abgelagert sind, können sie mit dem Substrat reagieren und können dann Krusten bilden oder andere Schadensmechanismen auslösen. Genau. Und woran man vielleicht auch nicht in erster Linie denkt, also vor allem in Österreich jetzt nicht, gibt es die Salzverfrachtung von Meer. Also in Küstenstädten haben wir eben einen sehr salzhaltigen Wind, wodurch die Salze natürlich in den Küstenstädten auf alle Oberflächen im Außenbereich aufgebracht werden können. Und sonst, Martino, das ist ja vorher erwähnt, wenn gerade Objekte mit, ja, vielleicht gut gemeint, aber aus heutiger Perspektive mit ungeeigneten Mitteln restauriert worden sind. Also man hat ja sehr oft gerade im Außenbereich schwarze Krusten mit Säure abgewaschen. Und die Säure hat sich aber dann mit dem, also das Salz der Säure hat sich dann mit dem jeweiligen Untergrund aber dann noch verbunden und hat dann auch eben salzhaltige Krusten gebildet. Stichwort Salzsäurereinigung oder aber auch Festigungsmaßnahmen mit Wasserglas oder Fluoraten, aber auch Gipsumwandlungsprozesse mit Ammoniumcarbonatbehandlungen. Also das sind alles so Quellen, wo man einfach mit bedenken muss, wenn es jetzt auch keine gute Nachreinigung mit Wasser gibt, um den Untergrund zu neutralisieren, können einfach immer Rückstände bleiben, die mit dem Untergrund reagieren. Und abgesehen davon, also darüber müssen wir nicht diskutieren, eine Reinigung mit Salzsäure ist super aggressiv und würden wir heute natürlich nicht mehr machen. Was auch natürlich ein Punkt ist, daran denkt man vielleicht auch nicht in erster Linie, ist, wenn wir salzbelastete Baumaterialien wiederverwenden. Also zum Beispiel, man muss irgendetwas ausmauern und man kauft einen alten Bestand von Ziegeln, dann könnten diese Ziegel salzbelastet sein und wenn ich die jetzt wieder vermauere, ist es jetzt nicht super ideal und dann können diese Salze natürlich in meine umgebende Mauer migrieren. Oder ich habe einen salzbelasteten Sand. Also gerade wenn ich Sande im Außenbereich lagere in einer Zone, wo vielleicht andere Tiere auch Zugang haben, dann kann man da nicht ausschließen, dass die Tiere auch diesen Sand gerne nutzen. Die Belastungen können vielleicht sehr gering sein, aber es sind einfach typische Quellen, die entstehen können. Ich würde sagen, das sind jetzt so im Groben mal die wichtigsten Salzquellen, die wir vorfinden. Oder Martina, fällt dir noch dazu was ein?
Nein, im Moment nicht. Ich glaube, du hast die wichtigsten genannt. Was ich noch vielleicht ergänzen wollte, ist, ich denke auch, wenn man sich nicht ganz sicher ist, was die Salzquelle genau ist bei einem Denkmal, also wo das Problem liegt, dann kann es helfen, das Salz zu bestimmen, zumindest die Anionen, was mittels Schnelltest geht, wo wir später noch ein bisschen genauer drüber reden werden. Aber da lässt sich halt dann ein bisschen mehr eingrenzen, glaube ich, was könnte denn die Quelle sein, wenn ich zum Beispiel vorrangig Nitrate habe oder vorrangig Chloride, kann ich bei den Nitraten vielleicht eben auf den menschlichen oder tierischen Ursprung schließen. Bei den Chloriden eher, denke ich, dann das Streusalz. Aber das später, wir wollten ja zuerst noch der Frage nachgehen, wann Salze denn jetzt eigentlich zu einem Problem werden. Weil so, wie sich das jetzt darstellt, sind Salze ja überall. Also wir sind eigentlich ein bisschen von Salzen umgeben, speziell im Außenbereich. Und damit ihr euch nicht denkt, wir kriegen jetzt bei jedem Denkmal die Krise, oh mein Gott, da ist Salz. Der Satz, der mir da eingefallen ist als Antwort, ist never change a running system. Weil das wurde auch oft in Vorlesungen bei uns betont, dass Salze per se jetzt nicht gleich ein super Problem darstellen müssen in der Baudenkmalpflege, sondern Salze werden meist ein Problem, wenn sich was an der Umgebung ändert. Also wenn die Umgebung in gewisser Weise stabil ist, wo sich ein salzbelastetes Objekt befindet, dann machen die Salze in der Regel nicht die großen Probleme, weil sie zum Beispiel eben entweder in Lösung sind oder auskristallisiert sind, aber sie verändern sich nicht, sie wandern nicht, sie werden nicht mobilisiert durch einen zusätzlichen Feuchteeintrag. Sie bleiben, wo sie sind, in dem Aggregatzustand, in dem sie seit Tagen, Wochen, Monaten, Jahren vorliegen. Deshalb denke ich, dass Salze immer dann ein Problem werden, wenn sich an der Umgebung was ändert, am Umgebungsklima, am Feuchtehaushalt eines Gebäudes oder wenn eben noch mehr Salze durch eine zusätzliche Quelle, eine neue Quelle hinzukommen. Weil das Verhalten des Salzes ja immer mit der Temperatur und der Feuchtigkeit korreliert. Also Salze wandern ja mit dem Wasser, wie wir gehört haben, sie gehen in Lösung. Das heißt, wenn Feuchte irgendwo aufsteigt oder wenn es irgendwo einen großen Feuchteeintrag gibt durch eine defekte Wasserableitung, durch einen Wasserrohrbruch, durch Kondenswasser, dann werden Salze dort mobilisiert und können mit der Feuchtigkeit wandern, können sich raufbewegen, runterbewegen, auskristallisieren. Und das sind dann halt die Fälle, wo Probleme auftauchen.
Ich finde, du hast das ganz gut auf den Punkt gebracht, dass man sich wirklich dessen bewusst sein muss, dass ein Eingreifen in ein System immer Gefahren birgt. Never change a running system ist eigentlich eine sehr gute Beschreibung für die Salzproblematik. Wenn ich einfach einen so derartig großen Schaden schon an meiner Bausubstanz habe und ich die Salzquelle gut bestimmt habe und ich sage, okay, ich muss da jetzt wirklich eingreifen, macht das auch Sinn, weil das übergeordnete Ziel ist ja bei uns in der Konservierung und Restaurierung der Bestandserhalt. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt einfach eine eher dauerfeuchte Mauer habe, muss ich vielleicht eher schauen, wie ich mit dieser Dauerfeuchte umgehe, als gleich die Panik zu bekommen und sagen, okay, wir müssen das jetzt alles trockenlegen und wir müssen da ins System eingreifen und versuchen, da das zu ändern, weil es darf nicht feucht sein. Also man muss das halt sehr objektspezifisch betrachten. Also ich sage jetzt mal Stichwort Horizontalsperre. Das ist natürlich auch ein großes Thema bei uns in der Konservierung und Restaurierung, weil gerade in der Baudenkmalpflege gibt es natürlich viele Schnittstellen zwischen Restauratorinnen und Architektinnen, Baumeisterinnen, wo dann natürlich das auch zur Diskussion steht bei historischen Gebäuden, wo die Frage in den Raum geworfen wird, naja, wie können wir das denn trockenstellen? Also man muss, das finde ich halt eben vorher gut analysieren und bewerten durch, okay, woher kommen eben meine Salze? Welche Salze habe ich in welcher Konzentration vorliegen? Welches Schadenspotenzial geht von ihnen aus? Wie hoch ist denn der Schadensgrad? Und was passiert denn, wenn ich jetzt meine Mauer trockenlege? Weil Martino, du hast das ja super beschrieben. Die Salze korrelieren immer mit der Feuchtigkeit. Das heißt, der Verdunstungshorizont verlagert sich nach oben. Das heißt, die Salze bleiben nicht mehr in Lösung, weil eben die Feuchtigkeit verdunstet und sie kristallisieren aus. Und das hast du vorhin auch super schön beschrieben. Durch die Auskristallisation entsteht einfach extrem hoher Druck auf die Porenwände. Es kommt zur Salzsprengung und der Schadensprozess wird nochmal massiv in Gang gesetzt. Das bedeutet, eine Horizontalsperre, wenn es nicht anders möglich ist, hat auch seine Daseinsberechtigung, aber man muss immer begleitende Entsalzungsmaßnahmen mitbedenken. Und als begleitende Maßnahme, darauf kommen wir dann später noch genau zu sprechen, es gab eine Zeit, wo man gerade in Kircheninnenräumen versucht hat, viele Trockenlegungen zu machen. Und wir haben dort oft die Situation, dass historische Putze, Wandmalereien haben und die sind dann natürlich dann sehr stark gefährdet. Oft ist eine Überlegung wert, dass man sich anschaut, funktioniert die Wasserableitung, gibt es dort einen Schaden, kann man da etwas verbessern, wo dringt denn die meiste Feuchtigkeit ein, kann ich das mit einer Drainage vielleicht schon noch ein bisschen beheben. Also ich denke, bevor man gleich die Panik kriegt und sagt, okay, ich muss das trockenlegen, sollte man einfach das ein bisschen hinterfragen und schauen, kann ich an der klimatischen Situation was verändern, kann ich an anderen Orten irgendwelche Hebel in Bewegung setzen oder ist das wirklich meine einzige Möglichkeit? Also ich finde, das hat alles eine Daseinsberechtigung, aber man muss es einfach objektspezifisch abwägen und hinterfragen.
Genauso sehe ich es auch zu dem, was ich vorher gesagt habe, never change a running system. Manchmal ist es vielleicht doch notwendig, dass man was ändert. Ich muss jetzt wieder an die Kirchen denken, weil halt in vielen Kirchen man in den letzten Jahren, Jahrzehnten angefangen hat, mehr zu heizen, um es einfach für die Kirchenbesucher etwas angenehmer zu machen, speziell in den Wintermonaten. Und durch diese Veränderung des Innenklimas verändere ich natürlich auch, wie sich die Salze in den Wänden, wenn sie dort sind, verhalten. Also dass sie dann vielleicht eher auskristallisieren oder eben sich wieder der Verdunstungshorizont verändert. Ich will jetzt nicht sagen, man darf die Kirchen nicht heizen, aber man muss sich einfach der Auswirkungen bewusst sein, die sowas haben kann, eben ähnlich auch zu den Horizontalsperren. Also alles muss man einfach begleiten oder nachher monitoren eine Zeit lang und nicht machen und dann sagen, okay, der Rest interessiert mich nicht, was dann passiert. Und was mir auch noch eingefallen ist, was auch oft gemacht wird, speziell eben diese feuchten Sockelzonen, die halt manche Eigentümer stören oder die als störend empfunden werden, speziell ästhetisch störend. Da wird manchmal dann so reagiert, dass man einen besonders dichten Putz oder Anstrich oder wasserundurchlässigen Putz oder Anstrich aufbringt in der Sockelzone. Aber dadurch ist das Problem halt auch nicht behoben, weil man verschiebt einfach nur das Problem, sprich die Feuchte steigt noch höher auf und der Verdunstungshorizont verschiebt sich. Das heißt, ich habe dann meine Salzränder, meine Salzausblühungen oder meine Salzbelastung nicht im Sockelbereich, sondern ich habe sie dann halt auf Kopfhöhe oder auf 2 Meter Höhe. Das, wenn ihr mal durch die Straßen im ersten Bezirk spaziert, könnt ihr das sicher bei einigen Fassaden auch beobachten, dass das das Resultat eines sehr dichten Putzes oder Anstriches im Sockelbereich sein kann. Und dazu passend gleich zur nächsten Frage, nämlich wie erkenne und bestimme ich einen Salzschaden? Ob eine Salzbelastung vorliegt oder Salze schon einen Schaden verursacht haben, lässt sich bereits mit freiem Auge, also optisch, erkennen. Es braucht dazu natürlich schon ein geschultes Auge, würde ich sagen, und etwas Erfahrung, dass man das auf den ersten Blick sagen kann, ob da wahrscheinlich Salze im Spiel sind. Aber es gibt ein paar Anzeichen oder Merkmale oder Schadensbilder, die eben recht gut auf eine Salzbelastung schließen lassen. Also wir haben eben den Sockel schon mehrmals angesprochen in der heutigen Folge. Auch die dauerfeuchten Bereiche, die eben auf leicht lösliche Salze schließen lassen. Und was im Sockelbereich auch oft einmal beschädigt ist, ist der Anstrich, wenn einer vorhanden ist, weil die Salze sehr gerne zwischen Natursteinoberfläche oder Ziegeloberfläche und Anstrich kristallisieren und dort dann zu einem Absprengen des Anstrichs führen. Also das kann ein Indiz sein für das Vorhandensein von Salzen. Was ebenfalls häufig auftritt, sind eine Schalenbildung, entfestigte Bereiche, also dass wirklich dort Naturstein sandet, dass Bereiche stark entfestigt sind, dass es zu einem richtigen Salzfraß gekommen ist, also richtig ausgehöhlt ist das Material. Was, finde ich, auch immer ein sehr gutes Indiz ist und leicht zu erkennen, sind auskristallisierte Salze, also eine Art Salzteppich, ein Salzflaum, Salzkristalle, die sich in diesem Bereich befinden, weil eben die Salze gerne entweder direkt an der Oberfläche oder im Gestein, im Material kristallisieren und die dann mit freiem Auge auch gut sichtbar sind. Da ist es spannend, hat mich mal jemand gefragt, wie man denn ein Salz von Schimmel unterscheidet, weil Schimmel sieht ja so ähnlich aus, wenn er an der Oberfläche wächst, als auch eine Art weißlich bis gelblicher Flaum. Und da hat mir eine Biologin mal einen, ich würde mal sagen, Lifehack mitgegeben auf den Weg. Und zwar, man kann eine kleine Probe davon nehmen und diese anzünden. Weil organisches Material, also Schimmel, würde verbrennen, verkohlen und Salze tun das nicht. Das wäre, wenn man sich sehr unsicher ist, könnte man diese Art von Schnelltest machen. Und für alle, die sich jetzt fragen, was Schimmel auf anorganischen Oberflächen, gibt's ja gar nicht, weil Schimmel braucht organisches Substrat, um sich zu ernähren. Ja, Schimmel gibt's auch auf Stein, weil eben auch Steinoberflächen können mit organischen Materialien behandelt worden sein, also Anstriche oder frühe Restauriermaterialien und Abbauprodukte von anderen Mikroorganismen, wie zum Beispiel Algen, können auch Schimmel als Substrat, als Nährstoff dienen, also auch Steine schimmeln.
Steine schimmeln, das könnte, finde ich, ein Titel für eine Folge sein, wenn wir mal über, keine Ahnung, Mikrobiologie sprechen. Das fand ich übrigens sehr schön. Auch Steine schimmeln.
Ja, also das waren jetzt so die gängigsten Schadensbilder. Und zur zweiten Frage, wie bestimme ich denn jetzt die Salze? Anna, erinnerst du dich daran, in der Studienzeit gab es dieses Gerücht, dass man Salze erschmecken kann?
Was heißt der Gerücht? Das haben da ein paar Leute schon gemacht, ja. Ich persönlich würde es nicht empfehlen, aber ja, das ist natürlich eine Möglichkeit.
Ja, also wenn man geschult ist und erfahren, könnte man die salzbelastete Wand auch abschlecken und feststellen, ob es sich vielleicht um Natriumchlorid oder um Magnesiumsulfat, das sogenannte Bittersalz, handelt. Aber ja, ich würde es auch nicht machen, weil keine Ahnung, was die Quelle von diesen Salzen ist. Ich schlecke da gar nichts ab. Aber ja, das nur am Rande. Wir haben natürlich auch andere Methoden, um Salze zu bestimmen. Und eine recht einfache und praktikable Methode vor Ort ist die qualitative Testung mit kolorimetrischen Teststreifen. Das sind einfach kleine Streifen, mit denen man die Anwesenheit der gängigsten Anionen festmachen kann. Also es gibt welche für Chloride, für Nitrate, für Sulfate und für Carbonate. Und mit denen kann man halt deren Anwesenheit bestimmen. Man kann aber keine Aussage dazu treffen, in welche Verbindung sie letztendlich vorlesen, also welches Salz genau vorhanden ist. Und man kann auch nichts zur Quantität sagen, weil man die Teststreifen meist nur entweder auf das auskristallisierte Salz draufhält und dann einfach sozusagen überprüfen kann, okay, was für ein Anion ist da. Aber wenn ich die genaue Quantität wissen will, muss ich eine kleine Menge Bohrmehl entnehmen und die im Labor mit anderen naturwissenschaftlichen Analysen genauer untersuchen. Und dann kann ich wirklich sagen, okay, welche Salze liegen genau vor. Aber für die meisten Fälle, sage ich, reichen auch diese Schnelltests. Was jedoch schon auch in vielen Fällen Sinn macht, ist, mehr über die Höhen- und Tiefenverteilung der Salze zu wissen. Das kann ich dann mittels feuchtem Messgerät machen und da einfach ein genaueres Bild bekommen, okay, wo sind sie denn genau und wie tief ins Gefüge gehen die Salze hinein? Da erinnere ich mich noch, auch bei einer Vorlesung auf der Technischen Uni haben wir dazu mal eine Wand in einem Keller analysiert und untersucht und kartiert, also in regelmäßigen Abständen Feuchtemessungen gemacht, auch mit den Salztests, mit diesen Schnelltests gearbeitet, um eben dann eine schöne Kartierung der Wand zu haben, wo welche Salze wie verteilt sind und uns dann überlegen konnten, warum ist denn da unten, warum sind da sehr viele Chloride und da in der Ecke Nitrate? Was könnte da wohl die Quelle sein?
Ich finde das ziemlich cool, dass ihr das als Übung gemacht habt. Ich habe das leider nicht gemacht, aber ich finde, dass diese Schnelltests schon eben hilfreich sind, weil oft brauchst du ja nur den Ausschlag von eben Chloriden, Sulfaten, Nitraten und dann weiß man eh schon, was Sache ist. Was ich noch ergänzen wollte, ist, dass wir oft das Problem haben, dass wir nicht immer ein Salz vorliegen haben, sondern meistens sehr viele Salze. Und ich habe unlängst nachgelesen, Man geht derzeit davon aus, dass zumindest 5 Salzverbindungen vorliegen in einem salzbelasteten Bereich. Das heißt, wir müssen uns auch dessen bewusst sein, was wir, also um an den Anfang zurückzukehren, dass wir sowohl leicht lösliche als auch schwer lösliche Salze haben. Und deswegen ist es eben ein bisschen kompliziert, weil wir dieses Zusammenspiel haben von den dauerfeuchten Bereichen, die einfach lieber in Lösung bleiben, und die anderen, die auskristallisieren und größer werden. Deswegen würde ich zu unserer abschließenden Frage überleiten, nämlich, wie kann man denn Salze wieder loswerden? Das ist ein bisschen schwierig, pauschal zu beantworten, weil das so nicht geht. Also als Grundregel könnte man sagen, bei fest verbauten Objekten, also historische Gebäude, Denkmäler etc., ist eine Komplettentsalzung nicht möglich, weil wir durch den Auftrag von Entsalzungskompressen das Salz in den ersten 3 Zentimeter von der Oberfläche entfernen kann, aber weiter in der Tiefe nicht. Hingegen bei beweglichen Objekten, da ist eine beinahe komplette Entsalzung schon möglich, weil wir diese Objekte ins Wasserbad legen. Bevor wir jetzt auf diese beiden Methoden zu sprechen kommen, möchte ich einfach nur noch einmal betonen, dass man vor der Entscheidung, eine Entsalzung durchzuführen, diese Maßnahme auch abwägen und hinterfragen, weil natürlich auch die Entsalzung ist wieder ein Eingriff in die Oberfläche, ist auch wieder eine mechanische Belastung für die Oberfläche. Man muss auch dazu sagen, manchmal ist eine Entsalzung aber auch notwendig im Zuge einer Konservierung und Restaurierung, wenn ich noch andere Schritte setzen möchte, wie zum Beispiel eine Festigung, Hinterfüllung, Schlemmen oder für Verputzarbeiten oder sonstiges. Also es ist immer wichtig abzuwägen, Entsalzung, ja oder nein, und wenn ja, wie? Und da haben wir jetzt 2 Möglichkeiten. Martin, was hältst du davon? Ich spreche über die Kompressen und du sprichst über die Entsalzung im Wasserbad.
Klingt sehr gut. Fang an.
Also im Allgemeinen, eine Kompresse würde ich jetzt als eine Mischung aus einem quelfigen Stoff wie Zellulose beschreiben. Mit weiteren Komponenten, da haben wir eine mineralische Komponente, das sind so Tonminerale, die eben sehr gut saugfähig sind. Und dann noch Füllstoffe. Diese Füllstoffe, das sind so Sande und sandige Zuschläge, meist sehr quarzhaltig, die einfach die Stabilität der Kompresse, aber auch die Porosität ein bisschen einstellen können. Das bedeutet, ich kann jetzt eine Kompresse selber anmischen und herstellen oder ich kann eine fertige Entsalzungskompresse kaufen. Der Vorteil bei einer selber angemischten Kompresse ist, dass man eigentlich die genaue Porosität einstellen kann, weil das Prinzip der Entsalzung ist, dass wir die feuchte Kompresse auftragen und bei der Kontaktoberfläche zwischen Kompresse und salzbelasteter Oberfläche migrieren die Salze natürlich in meine Kompresse. Und damit das so gut wie möglich funktioniert, müssen die Poren eine ähnliche Größe aufweisen, weil die Salze kapillaraktiv sind. Das heißt, durch den Kapillarsog migrieren sie in mein Kompressenmaterial hinein. Und wenn ich jetzt genau weiß, welche Porosität mein Naturstein hat, dann kann ich das in meiner Kompresse gut einstellen. Weil wenn ich jetzt zu große Poren oder zu kleine Poren in meiner Kompresse habe, dann funktioniert das vielleicht nicht so gut und meine Entsalzung ist dann nicht so erfolgreich. Bei den fertigen Kompressen ist das meistens recht gut eingestellt, weil so ein, sagen wir mal, ein allgemeiner Durchschnitt vorhanden ist. Aber natürlich, wenn ich sie selber mir zusammenstelle, das ist auch eine eigene Wissenschaft, dann kann ich das natürlich noch genauer machen. Im Prinzip funktioniert das dann so, ich reinige meine Oberfläche trocken, einfach von allen möglichen Auflagen. Ich befeuchte sie nicht, weil ich möchte ja nicht meine Salze tiefer ins Gestein bringen, sondern ich möchte sie von der Oberfläche wegbekommen. Ich mische meine Kompresse an, trage sie feucht auf und drücke sie gut an. Ich trage sie auch so weit auf, dass sie auch über den salzbelasteten Bereich hinausgehen. Also wenn jetzt mein Salzhorizont bis 1 Meter höher geht, dann trage ich die Kompresse bis 1,10 Meter höher auf.
Besonders lustig ist das Auftragen ja über Kopf, also wenn man Decken entsalzen muss oder irgendwelche sehr filigranen Bereiche. Also ja, ich kann mich erinnern, das ist sehr, sehr mühsam, die so aufzubringen, dass sie dir nicht gleich wieder ins Gesicht fällt oder runterfällt und dein ganzes Tagwerk umsonst war.
Ja, voll. Ich glaube, beim Kompressenauftrag, da büßt man all seine Sünden ab, weil ich glaube, ich kenne die wenigsten Leute, die nicht irgendwann mal denen ich schon meine Kompresse entgegengekommen ist. Also gerade bei Überkopfarbeiten, das ist super zach. Genau, und wenn ich es aber geschafft habe, dass ich meine Kompresse aufgetragen habe und sie dort bleibt, dann sollte sie im bestmöglichen Fall vollständig abtrocknen. Das heißt, ich mache sie auch nicht wieder feucht, sondern sie soll einfach abtrocknen, die ganze Salze, soweit es geht, eben rausziehen. Und die salzbelastete Kompresse fällt dann wieder ab. Man muss in den meisten Fällen das wiederholen. Manchmal ist auch ein dritter Vorgang notwendig. Man kann damit rechnen, dass im Schnitt so ein Abtrocknen der Kompresse, je nach Umgebungsklima natürlich, schon so 3 Wochen im Schnitt dauert. Das heißt, man muss auch immer sehr viel Zeit für diese Maßnahme einplanen. Das wird auch oft, wird da gar nicht so daran gedacht, dass eine Entsalzung einfach seine Zeit braucht und eben gut getimt werden muss. Am besten, um nur den Erfolg dieser Entsalzung zu überprüfen, kann man eine Probe vor der Entsalzung nehmen. Das belastete Kompressmaterial kann man dann auch nochmal testen. Und nach abgeschlossener Entsalzung testet man einfach noch einmal. Dann hat man wirklich genau, zum Beispiel, wie du es vorher erwähnt hast, mit den Bohrmehlproben. Da kann man einfach wirklich ganz genau sagen, wie viele Salze habe ich weggebracht, auch in welcher Tiefe. Aber in den meisten Fällen ist eben nur eine Entsalzung in den ersten 3 Zentimetern möglich. Weil du auch vorher noch den Sockel angesprochen hast, der ja oft dann eher mit sehr dichten Fertigmörteln verputzt wird, die aber dann auch nach einer Zeit schadhaft werden und abfallen. Ich würde sagen, der Sockel ist einfach als eine Wartungszone anzusehen. Und wenn man jetzt, also statt dieser Entsalzungskompressen, weil die sind ja auch eine recht teure Geschichte, kann man auch mit Salzspeicherputzen arbeiten. Also das sind, werden auch Opferputzer genannt. Das sind einfach eher porösere, weichere Putze, die aufgebracht werden. Und nach 2-3 Wintern fallen die dann auch ab und die werden einfach regelmäßig erneuert. Also die kann man auch thermal sehr schön gestalten. Die bleiben dann einfach dort und nehmen aber immer wieder die Salze auf, weil sie eben poröser sind und fallen dann ab und dann erneuert man das wieder. So kann man mit der Feuchte und den Salzen eigentlich ganz gut umgehen und verlagert sie nicht in höhere Bereiche.
Und gleich weiter zur Entsalzung mittels Entsalzungsbad. Das funktioniert natürlich nur für bewegliche Objekte, die in ein meist selbstgebautes Bad hineingelegt werden können. Also das kann von einer Skulptur bis hin zu einer ganzen Säule, wenn das Bad entsprechend groß ist, sein. Also es können schon auch große Objekte entsalzt werden mittels Bad, aber natürlich müssen sie irgendwie in dieses Bad hinein befördert werden können. Die Objekte müssen es natürlich auch aushalten, über einen längeren Zeitraum im Wasser zu liegen. Also zu empfindlich sollten sie nicht sein. Und auch wenn Fassungsreste vorhanden sind, muss man sich da genau überlegen, ob man sie über mehrere Wochen in ein Wasserbad hineinlegt oder wenn man sich dafür entscheidet, die Fassungsreste entsprechend vorher sichern. Da gibt es flüchtige Bindemittel, die man auftragen kann, um so die Fassungsreste dann während der Entsalzungsbad zu schützen. Aber prinzipiell geht man das so vor, dass man sich selber eine Badewanne baut, die mit Teichfolie auskleidet, einen Abfluss installiert, damit man das Wasser, was man hineingibt, auch wieder auslassen kann, weil das Wasser muss man mehrmals wechseln. Das heißt, man legt das Objekt dann in die Wanne hinein, füllt Leitungswasser auf, sodass es komplett unter Wasser ist und wartet eine Zeit lang. Dann wird das Wasser regelmäßig gewechselt. Man begleitet das Ganze mit Leitfähigkeitsmessungen, wo man einfach immer wieder kontrollieren kann, okay, wie viel Salze wandern aus dem Objekt in das umgebende Wasser, lässt dieses salzbelastete Wasser immer wieder ab, füllt Neues hinein und das wiederholt man teilweise über mehrere Wochen, bis man einen Zustand erreicht hat, wo man sagen kann, okay, es wären jetzt eigentlich nicht mehr viele oder kaum noch Salze gelöst. Ich kann kaum noch Salze nachweisen und dann, dass man weitestgehend das Objekt entsalzt hat. Der Vorteil bei dieser Entsalzungsmethode ist schon noch, wenn man sehr kompakte Schmutzauflagen hat oder zum Beispiel auch Krusten auf dem Objekt, dass die durch diese lange Lagerung im Wasser auch aufgeweicht werden können. Das heißt, man kann sie dann nach der Entsalzung auch leichter entfernen oder schonender abnehmen. Das kann ein Vorteil sein.
Ja, und du hast auch gesagt, eben, man muss auch schauen, ob das Material, ob mein Objekt das auch so aushält. Also oft ist ja dann auch nochmal ein Problem, wenn das Objekt vielleicht entfestigt ist, da kann man ja auch vorfestigen. Und es ist ja nach wie vor eine doch sehr große mechanische Belastung für das Objekt, einfach diese Tränkung mit Wasser für diesen langen Zeitraum und auch wieder dieses Austrocknen. Also das muss man einfach mit bedenken und abschätzen, okay, kann ich das meinem Objekt zumuten oder nicht. Ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss unserer Folge Wir hoffen, dass wir euch Antworten geben konnten zu den zu Beginn gestellten Fragen und wollten euch einfach mal einen Überblick über das Thema Salze geben und dass sie nicht per se schlimm oder schlecht sein können und wie man mit ihnen umgehen kann, wie man einen Salzschaden identifiziert und wie man ihn auch bestimmen kann. Und Martina und ich, wir machen noch einen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt und machen dann ein Video daraus, stellen das auf Instagram, wenn ihr uns folgt. Restaurierung Uncovered heißt unser Account und da zeigen wir euch noch einmal die prominentesten Salzschäden und machen auch ein paar Schnelltests vor Ort und versuchen euch zu zeigen, wie wir die Stadt mit unseren Restauratorenaugen sehen und vielleicht könnt ihr was mitnehmen. Wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat.
Und wenn ihr Feedback und Fragen zu Salzen habt oder vielleicht selbst einen Salzkristall in eurem Keller entdeckt, schreibt uns, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Hat euch die Folge gefallen oder möchtet ihr uns Feedback geben? Martina, wie kann man uns erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Falls euch der Podcast gefällt, könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen. Und falls ihr Vorschläge und Anregungen für Themen habt, die euch interessieren, könnt ihr uns diese natürlich auch gerne schicken. Wir freuen uns!